Cheers auf dich und willkommen bei Female Colada. Wir servieren dir im Women's Health Podcast die aktuellsten Themen rund um Frauengesundheit für deine persönliche Happy Hour.
Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Female Colada,
deinem Podcast zum Thema Frauengesundheit von Women's Health.
Mein Name ist Sophia und zusammen mit meiner lieben Kollegin Susanna.
Hallo.
Beantworten wir diese Folge Fragen, die du bestimmt schon selbst gestellt hast und dich eventuell nicht getraut oder es dir unangenehm war, die in deinem Freundeskreis zu besprechen. Oder du die Fragen bestimmt schon gegoogelt hast. Aber ich finde es ja immer nochmal ein Unterschied, wenn man die Thematik von einer echten Person hört und wie sie damit umgeht oder ihr Empfinden dazu.
Ganz genau. Und diese Fragen aus unserer Community gehen wir heute zusammen an. Wir haben natürlich auch Expertinnen am Start, die jede Frage noch einmal aus der medizinischen Sicht betrachten. Heute sind das Dr. Andrea Lederer und Dr. Yael Adler.
Wenn ihr mehr über Susanna und mich erfahren wollt, ein Perfekt zu uns als Person oder auch, worum es in diesem Podcast so geht, dann hört doch in unsere Pilotfolge rein. Ich würde sagen, dann starten wir doch direkt mal mit der ersten Frage. Und zwar, Susanna, die erste Frage, wie viel Vaginalausfluss ist normal?
Ja, dazu kann ich erstmal eine Story aus meinem Studium erzählen. Und zwar, der Freund bzw. jetzt dann Ex-Freund von der Kommilitonin hat regelmäßig ihre Höschen kontrolliert und meinte ernsthaft, an ihrem Ausfluss ablesen zu können, wie erregt sie tagsüber war. Ich meine, mach dir das mal irgendwie so bildlich vor Augen, so wie absurd ist das bitte?
Also ich finde es auch mega crazy, vor allen Dingen, also nicht nur die Bildung, die anscheinend bei ihm fehlt und er nicht darüber Bescheid weiß, aber auch wie unangenehm das für sie sein muss.
Total.
Also ich, ja, das hört sich richtig, richtig, richtig schrecklich an. Und das zeigt auf jeden Fall, dass ich glaube, es gerade wichtig ist, über so Sachen zu reden, weil ich glaube, so Stories gibt es ganz viele,
ja.
Aber die werden einem dann irgendwie nicht so angetragen. Und deswegen hier auch nochmal der Appell an euch, wenn ihr irgendwie so Stories habt oder Fragen oder Erfahrungen, dann schickt die auf jeden Fall an uns. Es bleibt auch alles anonym, also slidet in unsere DMs und schickt uns all das, was ihr schon erlebt habt oder auch von Freunden oder sonstiges. Ich finde das auf jeden Fall super spannend, weil es ist echt unglaublich.
Ja, und ich glaube, es zeigt ja auch einfach so die vollkommene Fehlinformation da einfach, dass ja, einfach so, was Ausfluss überhaupt bedeutet. Das hat ja erstmal nichts wirklich damit zu tun, was er dachte, da ablesen zu können. Ich meine bei mir auf jeden Fall, dass es relativ zyklusabhängig ist. Sprich, also wo genau ich mich gerade befinde, ist dann eben auch der Ausfluss anders oder auch die Menge des Ausflusses anders. Ich merke aber auch immer irgendwie noch, wenn es so auf dieses Thema zu sprechen kommt, sei es mit meinen besten Freundinnen, dass mir das irgendwie echt unangenehm ist. Ich weiß nicht, ist es bei dir anders? Kannst du da so easy drüber reden?
Nee, bei mir ist es ja, ich weiß nicht, das hat sich aus meinem Teenageralter hat sich das irgendwie so entwickelt und ich mach's nie anders, wenn ich irgendwo dusche, egal wo, jetzt nicht unbedingt zu Hause, aber bei mir ist es immer so, dass ich dann meine Unterhose, meinen Slip so falte, dass man eigentlich nichts von dem unteren Teil sieht. Verstehst du, was ich meine?
Ja. Das ist schon extrem.
Aber machst du es nicht?
Nee, ich glaube nicht. Ich schmeiße es immer irgendwo in die Ecke.
Ja, ich nehme zum Beispiel gar nicht, ich weiß auch nicht. Also egal, ob der komplett sauber ist oder trocken oder sonstiges, aber ich falte den immer so. Also es hat sich so richtig bei mir reingebrannt. Bei mir ist aber auch tatsächlich so, während ich meine Pille genommen habe, hatte ich da ehrlich gesagt gar nicht so Probleme mit. Aber nachdem ich die Pille abgesetzt habe, habe ich gemerkt, dass es vor allen Dingen bei mir vor der Periode auf jeden Fall auch vermehrt zu Ausfluss kommt. Aber genau, das ist auf jeden Fall so ein Thema. Man fühlt sich so ein bisschen dreckig oder wenn es dann auch so leicht feucht ist, also man fühlt sich irgendwie, es fühlt sich so unangenehm an. Aber es ist zum Beispiel ein Thema, was ich nicht mit Freundinnen bespreche.
Ja, also kann ich vollkommen nachempfinden. Ich glaube, über das Thema sollten wir auf jeden Fall mit unserer ersten Expertin für diese Folge, Dr. Andrea Lederer, nochmal besprechen. Sie ist Gynäkologin in Salzburg und hat sich auf bioidente Hormonergänzungstherapie und Ayurveda-Medizin spezialisiert. Gerade im Bereich Kinderwunsch, aber auch bei Regelschmerzen, PMS-Beschwerden in der Pubertät und so weiter, berät sie ihre Patientinnen zu ganzheitlicher Gynäkologie. Wir haben Dr. Lederer gefragt, in welchen Zyklusphasen Vaginalausfluss auftritt und wann es Anzeichen für eine Infektion geben könnte.
Also vaginaler Ausfluss ist in einem hormonell ausgeglichenen Zyklus normal. Das bedeutet, dass er nach der Regelblutung, wenn die Regelblutung abgeschlossen ist, meistens so weißlich-dicklich, etwas klebrig ist, nicht allzu viel. Zum Eisprung hin verändert sich dann der vaginale Ausfluss in Richtung zähflüssig. Er wird eiweißartig, ganz spinnbar, dünn, glasig. Manchmal fühlt es sich auch feucht im Slip an. Und nach der Ovulation verändert er sich wieder in Richtung eher dicker, weniger weiß, nicht durchsichtig, sondern eben etwas fester. Vaginaler Ausfluss ist dann auffällig, wenn zum Beispiel der sehr bröcklig, so topfig ist, dann liegt meistens eine Pilzinfektion vor. Wenn er sehr dünnflüssig, gelblich, grünlich, ein bisschen schaumig ist oder auch riecht, dann kann eine bakterielle Infektion die Ursache sein. Auf jeden Fall sollte man dann einen Frauenarzt aufsuchen.
Also Ausfluss zu haben ist was vollkommen Natürliches. Haben wir uns jetzt nochmal bestätigen lassen, aber behaltet das auf jeden Fall im Blick und wenn ihr da irgendwie Sorgen und so weiter habt, dann lasst es einfach beim Frauenarzt einmal checken.
Und schämt euch nicht, also yeah. Schlüppi-Falten braucht ihr nicht, so wie ich das mache. Okay, cool. Kommen wir direkt zur nächsten Frage, nämlich auch wichtiges Thema. Wie wichtig ist es, meine Vulvina zu lüften und wie mache ich das richtig?
Ja, also da muss ich sagen, ich habe jetzt schon Angst vor der Antwort von unserer Expertin, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich das komplett falsch mache. Aber ich weiß, dass du da besser unterwegs bist. Deshalb lass uns teilhaben an deiner Lüftung.
Ja, also ich habe mich schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ich weiß auf jeden Fall, dass Baumwollunterwäsche besser ist als die synthetische. Und ich meine, man sollte abends am besten nackt schlafen, um da eine schöne Luftzirkulation reinzubringen. Aber da bin ich gar nicht der Typ für. Ich mag das gar nicht, nackt zu schlafen. Und deswegen habe ich tatsächlich extra Baumwollunterwäsche für abends. Die ziehe ich dann meistens einfach mal zum Schlafen an. Und tagsüber habe ich die ganz normalen synthetischen Slips.
Ja, also dann bin ich doch eher, glaube ich, Team nackt schlafen. Also auf jeden Fall im Sommer so. Und sonst habe ich halt meine Polyesterfäden an.
Fädchen,
da ist wirklich leider nicht ganz viel dran. Aber ich glaube, unsere Expertin wird uns da gleich aufklären, was wirklich das Beste ist. Deshalb jetzt einmal Ohren gespitzt.
Die Vulva zu lüften ist ein guter Trick, um sie einfach vor Irritationen zu schützen. Es gibt jetzt aber kein richtig oder falsch. Es gibt auch keine wissenschaftliche Evidenz, dass das Lüften irgendeinen positiven Effekt auf die Vulva-Gesundheit hätte. Aber ich empfehle einfach oft mit einem lockeren Nachthemd oder Schlafanzug oder ganz nackt zu schlafen, dass sie in der Nacht sich mal erholen kann. Ebenso kann man zu Hause einfach mal mit einer lockeren Jogginghose rumlaufen, ohne quasi. Das hilft schon, dass genug Luft zukommt. Sie braucht einfach manchmal Platz und Raum, um sich ein bisschen von den engen und synthetischen Stoffen, die wir heutzutage tragen in der Mode des 21. Jahrhunderts, erholen kann. Also einfach mal unten ohne rumlaufen oder mal ein Kleid. Und das hilft der Vulva schon sehr.
Okay, unten ohne, das merke ich mir
ja,
auf jeden Fall.
Ich merke mir einfach keine Unterhose in meinem Schlafanzug anzuziehen.
Stimmt, das wäre ja auch noch eine Möglichkeit. Ja. Dritte Frage, wir bleiben bei den Baumwollschlüppis. Reichen die Baumwolleinsätze in den Unterhosen so generell?
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt, weil wie ich gerade schon erzählt habe, also tagsüber trage ich die ganz normalen synthetischen Slips mit diesen Baumwolleinsätzen und abends ja die komplette Baumwollschlüppi. Deswegen habe ich keine Antwort drauf. Müssen wir auf die, also ich weiß es nicht, du?
Also ich muss echt nachdenken. Ich glaube, ich habe wirklich keine einzige Unterhose, wo so ein Baumwolleinsatz oder die komplett aus Baumwolle besteht. Ich muss sagen, ich habe da auch leider so eine irrationale Angst, wenn mir mal irgendwas passieren sollte und ich im Rettungswagen meine Hose aufgeschnitten bekomme und dann kommt da so ein Baumwollschlüppi zutage. Das ist für mich einfach so Worst-Case-Szenario, wirklich. Oder ich stürze mit dem Flugzeug ab und alles, was ich habe, ist dann nur noch diese Baumwollunterhose. Ich könnte es nicht. Ich könnte es einfach nicht. Deshalb,
also ich glaube, dann hast du andere Probleme als Nein. deine Unterhose. Also das ist mir zum Glück vollkommen egal. Aber ja, nee, ich weiß auch nicht, was du meinst. Also das ist echt, Naja, also wie gesagt, ich weiß es nämlich auch nicht, deswegen lass uns einfach mal hören, was Frau Dr. Lederer dazu sagt.
Ja, zum Thema Baumwollunterwäsche, das ist ja immer so ein bisschen ein Schreckgespenst, weil wir Frauen uns ja vorstellen, ach, das ist die Großmutter-Variante von Reizwäsche oder von Wäsche. Inzwischen ist es ja Gott sei Dank nicht mehr so, aber es ist schon sehr empfehlenswert, Baumwollunterwäsche zu tragen. Das ist für die Vaginalflora einfach viel besser als synthetische Stoffe, weil der Schweiß und der Schleim einfach aufgenommen wird und nach außen transportiert wird. Es ist atmungsaktiv, synthetische Wäsche hindert einfach diesen Abtransport von Schweiß und führt zu einem ungünstigen Milieu, wo sich die Bakterien, die ja sowieso in jeder Vagina vorkommen, deutlich vermehren können und dann leichter zu Infektionen führen können. Grundsätzlich reicht es aber, wenn jetzt dieser Baumwolleinsatz in einem Slip eben atmungsaktiv ist und nicht das ganze Höschen muss unbedingt aus Baumwolle sein. Wobei ich finde, es gibt da jetzt inzwischen schon sehr nette Alternativen zu den synthetischen Schwestern und Brüdern.
Okay, ja gut.
Good to know.
Vielleicht ein bisschen überzeugt, dann lege ich mir jetzt auch eventuell eine zu.
Ja, vielleicht auch nur für die Nacht, das reicht ja auch. Aber das ist doch schon mal gut zu wissen. So, nächste Frage, Susanna. Wie sieht es mit Slip-Einlagen aus? Weiteres Thema in die Richtung, sind die gut oder schlecht? Beziehungsweise benutzt du Slip-Einlagen?
Also ich habe echt nachgedacht. Ich glaube, ich habe noch nie eine Slip-Einlage benutzt. Du?
Das finde ich auch schon wieder so heftig, weil ja, natürlich. Also eigentlich sogar relativ oft. Ich bin jetzt nicht eine von denen, die das so täglich, das gibt es glaube ich auch. Mhm. Aber bei mir ist es voll oft, wenn ich weiß zum Beispiel, ich bekomme meine Periode, dann mache ich das manchmal so präventiv. Und wenn ich zum Beispiel auch vermehrt Ausfluss habe, dann nehme ich auch Slip-Einlagen. Aber dass du noch nie eine genommen hast, finde ich total crazy.
Also für, wenn ich merke, dass ich meine Periode bekomme oder halt, also so, sich das einfach ankündigt, dann habe ich halt einfach schon meine Periodenunterwäsche. Also ich ziehe die auch währenddessen an, aber auch einfach davor. Oder wenn so dieser, wenn man denkt, man ist schon durch und dann kommt nochmal so der Tag oder zwei Tage danach, dann habe ich auf jeden Fall immer die an und kann da einfach so free bleeding rein die benutzen. Und ich habe irgendwie in Tampons so ein Urvertrauen. Wenn ich die drin habe, dann denke ich so, es kann nichts daneben gehen und was natürlich dann irgendwie mal passiert, aber dann wasche ich das einfach mit kaltem Wasser aus. Und ehrlich gesagt, für wirklich diese minimalst Unterhosen, die ich anhabe, ich glaube nicht, dass da...
Doch, gibt es auch.
Ja,
aber
meinst du?
Ja, doch, gibt es. Die sind so zum Umklappen. Aber ob die bequem sind oder sonstiges, weiß ich nicht. Aber zum Thema Periodenpanties, die habe ich auch. Aber die trage ich zum Beispiel nur nachts, weil mir irgendwie... Also ich trage nachts keine oder benutze nachts keine OBs und da nehme ich dann immer die Periodenpanties, aber tagsüber dafür nicht.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine komplette Wissenschaft, weil da gibt's auch für, also jeder Person, die menstruiert, macht das, glaube ich, anders, wirklich.
Ja, das stimmt.
Ich finde das richtig spannend. Zum Beispiel, ich gehe auch mit den Periodenhöschen feiern und so.
Ja, die sind ja auch voll gut.
Ja.
Richtig gut, die spürt man ja auch fast gar nicht. Aber ganz kurz nochmal zu den Unterhosen. Ich habe das irgendwo auf Social Media gesehen, das fand ich richtig cool, wo die, oder viel auch auf TikTok, wo die gezeigt haben, wie Unterhosen nach einer Zeit wirklich aussehen. Also mit Löchern, Verfärbung, durch Periode, Ausfluss, Waschen und so. Das fand ich richtig cool, weil da dachte ich so, ja, so habe ich eine Unterhose auch noch nicht gesehen. Also so sieht ja bei mir auch aus, aber ich meine auf Social Media, so habe ich das noch nicht gesehen. Das fand ich richtig gut. Aber zurück zum Thema Slip-Einlagen. Lass da doch noch mal kurz reinhören, was Frau Dr. Andrea Lederer rät, ob die gut oder schlecht sind.
Viele Frauen schwören ja auf Slip-Einlagen, die fühlen sich sicherer und sauberer, wenn sie eine Slip-Einlage tragen. Da ist es nur wichtig, dass man ein bisschen auf die Qualität achtet. Es sollte also auch wieder sein, dass es eher ein Baumwollstoff ist, also eine atmungsaktive Slip-Einlage ohne eine Polyester- oder synthetische Rückseite, dass auch hier die Atmungsaktivität gegeben ist. Grundsätzlich ist eine Slip-Einlage nicht unbedingt notwendig, wenn man saubere Slips trägt, die man auch mit einem Sensitivwaschmittel, also einem wenig aggressiven Waschmittel täglich reinigt oder halt wäscht. Und Slip-Einlagen haben halt den Vorteil, dass man sie gut wechseln kann, auch zwischendurch mal, gerade wenn Frauen vielleicht ein bisschen Harninkontinenz haben oder sehr viel Zervixschleim um den Eisprung herum, dann bieten sich Slip-Einlagen auf jeden Fall, sind aber gynäkologisch nicht eindeutig vorgeschrieben oder ein Muss.
Okay, Vor allen Dingen sind das natürlich Slip-Einlagen ist natürlich auch viel. Also du nimmst die einmal und schmeißt die dann wieder weg. Eigentlich, ja. Man kann das ja auch einfach alles in die Unterhose machen, dafür ist sie ja da.
Ja, ich glaube, das ist einfach auch so ein bisschen persönliches Ermessen, wie man das gerne halt mag. So, ich meine, man läuft halt den ganzen Tag irgendwie rum und wenn man gerade irgendwie Eisprung hat, dann kann das halt schon mal mehr in der Unterhose sein. So, das muss man einfach für sich, glaube ich, so mehr oder weniger entscheiden.
Das stimmt. Cool, nächste Frage.
Yay!
Vaginalgeruch. Wie sollte meine Vagina riechen?
Ich finde das Thema so sensibel und es bringt mich auch wirklich richtig schnell auf die Palme, da irgendwie ein falsches Wort oder Kommentar oder auch irgendwie so einen dummen Witz zu hören. Leider von echt vielen männlichen Personen und dann das weibliche Geschlechtsorgan oder einfach auch diesen Geruch immer so typischerweise mit irgendwie Fischen oder Fischgeruch gleichzusetzen. Oh, das bringt mich wirklich so an die Decke. Ja. Ich kann es gar nicht ab.
Ja, I feel you. Vor allen Dingen frage ich mich dann auch immer, was ist diese vermeintliche Erwartungshaltung, wie eine Vagina riechen oder auch schmecken sollte. Finde ich auch richtig, richtig schwierig. Und vor allen Dingen, was ist überhaupt die Erwartungshaltung? Also ich finde vor allen Dingen, man hat sich ja früher so als Teenager in der Pubertät und auch so danach viel darüber Gedanken gemacht. Und ich frage mich halt, was denken jetzt junge Frauen darüber? Sind die besser aufgeklärt? Und wie verändert sich das auch vor allen Dingen im Alter? Ich weiß, dass mich das früher, also nicht belastet, aber ich habe mir da schon Gedanken drüber gemacht. Und heute ist mir das eigentlich ziemlich egal. Und ich würde auch gerne wissen, wie ist es mit Jungs und mit Männern? Wie, also sind die sich bewusst, dass eine Waage dann nicht nach Blümchen riecht, aber dass diese Assoziation mit einem Fisch auch ziemlich falsch ist? Und was, ob die wissen, was es bedeutet, wenn eine Vagina zum Beispiel fischig riecht. Ja. Also ich finde, das Thema ruft richtig viel Unwohlsein in einem vor.
Ja, weil ich glaube, so der erste Gedanke, den man hat, ist, dass man irgendwie so dreckig ist oder sich nicht richtig wäscht. Und das hat ja, also das wissen wir zum Glück auf jeden Fall, denke ich, dass das viel mit der Gesundheit auch so zu tun hat. Also es kann schon ein Anzeichen auf jeden Fall dafür sein, dass irgendwas in dir drin nicht so ganz richtig läuft. Also ich hatte das mal, als ich Antibiotikum genommen habe und dann ist quasi meine Bakterienflora so gekippt und mein, es war einfach nicht mehr alles optimal. Und dann war ich beim Frauenarzt und habe einfach so Zäpfchen bekommen und dann war nach einer Zeit einfach wieder alles ganz normal. Also es reguliert sich ja dann auch. Nur, achtet einfach da drauf und holt euch dann Hilfe.
Ja, also bei mir ist das so richtig als Tabuthema abgestempelt. Ich würde auch, also ich frage jetzt auch nicht meine Freundin, hey, wie riecht deine Vagina? Und ich bezweifle auch, dass ich da eine ehrliche Antwort bekommen würde, weil es einfach, es ist auf jeden Fall ein Thema. Und deswegen haben wir Frau Dr. Lederer gefragt, wie eine Vagina wirklich riechen sollte und was es vor allen Dingen mit dieser Assoziation zum Fischgeruch auf sich hat. Und das erklärt sie uns jetzt.
Wie sollte die Vagina riechen? Das ist recht interessant, weil grundsätzlich hat die Vagina keinen Geruch. Also es ist jetzt eher so, dass sie neutral riecht, also nicht irgendwie besonders überriechend. Wenn man jetzt 2 Tage nicht geduscht hat, dann ist halt der Schweiß, der irgendwann einen Geruch entwickelt. Wenn man jetzt ein feineres Näschen hat, dann kann es sein, dass die Vagina manchmal so oder da auch der Ausfluss einfach so ein bisschen säuerlich riecht. Das ist normal. Der pH-Wert in der Vagina sollte niedrig sein, bei 4,55 und das schützt dann einfach vor Infektionen. Wenn der pH-Wert steigt durch viel Geschlechtsverkehr, Medikamente, schlechte Immunabwehr, Ernährung, dann kann es passieren, dass sich Bakterien aufpropfen, dass sie sich vermehren, weil die guten Milchsäurebakterien, also diese Döderleinstäbchen, nicht mehr so eine gute Abwehr gewährleisten können. Und dann fängt die Vagina oft so ein bisschen fischig zu riechen an, also wirklich fischartig. Das kann sehr unangenehm sein, auch ein strenger Geruch in Kombination mit Jucken, Brennen oder einer Rötung und gelbgrünem Ausfluss können ein Zeichen für eine Infektion und eine gestörte Vaginalflora sein.
Okay, also haben wir gerade gehört, eine Vagina riecht nicht nach Blümchen, sondern einfach neutral.
Okay, nächste Frage. Wie kann ich mich im Intimbereich rasieren, ohne Rasierpickel zu bekommen? Oh mein Gott.
Kennst du diesen Sound? Oh mein Gott, I love this.
Ja,
question.
Der wird so
das
gut passen.
Das ist nämlich 100% so, weil ich frage mich jedes Mal. Ich gucke sehr viele TV-Formate, wo die Frauen viel im Bikini rumlaufen. Mhm. Oder natürlich auch bei Social Media, TikTok, whatever. Da denke ich jedes Mal, wie schaffen das die ganzen Frauen, so perfekt in der Bikini-Zone rasiert zu sein generell? Mhm. Warum sieht da alles immer so perfekt aus? How?
Ja, also ich kann dich schon mal beruhigen. Es ist, glaube ich, auch sehr viel überarbeitet. Also gerade was so Social Media, TV und so weiter angeht. Aber ich kann auch sagen, es klappt halt auch einfach bei manchen. Weil wenn ich zum Beispiel bei unseren Covershootings dabei bin, dann unsere Covermodels, bei denen ist einfach alles immer total fein. Und ich denke mir aber auch so, wie schaffen die das? Irgendwie, es muss ein Geheimnis geben, was wir nicht kennen.
Ja, vor allem, ich habe auch schon richtig viel ausprobiert. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, dieses glatte Haut, Bikini-Zone ist nochmal was anderes. Aber generell ist für mich so ein bisschen unwichtiger geworden. Also zum Beispiel Beine, Achseln, Haare, das ist kein Ding mehr. Aber Bikini-Zone ist wirklich halt immer das, weil man fühlt sich halt auch so ein bisschen, also ich habe mich sehr lange dann irgendwie gerade am Strand oder am Pool immer irgendwie so ein bisschen unwohl gefühlt und versucht das so ein bisschen so zu verstecken. Also irgendwie, keine Ahnung, mich so hingesetzt oder mit einem Handtuch oder so. Und jetzt ist es halt, ja, mein Gott. Jetzt setze ich mich auch im Schneidersitz im Bikini dahin, weil ich denke so, yo, es sind halt auch nur Rasierpickel. Sieht irgendwie, aber warum sieht es eigentlich nicht, warum denke ich, das sieht nicht gut aus? Mhm. Weil wer hat gesagt, dass es nicht gut aussieht? Es sind halt einfach, ja,
es
ist halt
einfach auch irgendwie, ja, es ist irgendwie auch, jeder, der das halt macht, hat das ja irgendwie später oder früher mal gehabt. Und das, was du angesprochen hast, merke ich eben auch so bei anderen, stört es mich halt so gar nicht. Also bei meinem Gegenüber, wenn da Haare irgendwie im Spiel sind, egal ob Männlein oder Weiblein, da denke ich nicht mal wirklich drüber nach. Also wenn du jetzt hier auch sitzen würdest und irgendwie, keine Ahnung, behaarte Beine hättest oder so, die hier auf den Tisch legen würdest, ich würde nicht mal, also ich würde da gar nicht mehr drüber nachdenken. Und an mir aber, ich denke mir so, oh mein Gott, die anderen alle gucken. Oh, ja. Und hier Haare, da Haare so. Aber es ist eigentlich totaler Quatsch. Ich glaube, da muss ich einfach noch so ein bisschen entspannter werden. Und auch so die Rasierpickelchen, wenn du drüber nachdenkst, sind ja auch irgendwo, dass deine Haut halt verletzt ist. Also Schnittwunden, Rasurbrand, Rötung, das ist ja auch eigentlich, also es ist ja nicht gut. So, deshalb wäre es ja eigentlich vielleicht auch mal eine Idee. Und ich glaube, ich nehme mir das mal vor für diesen Sommer, dass es vielleicht mal ein bisschen haariger Sommer wird und ich das einfach mal wachsen lasse, weil ich glaube, dann werde ich vom Mindset her auch noch mal ein bisschen entspannter.
Ja, das ist echt so. Also Beinhaare ist bei mir auch so, gerade im Winter. Da mache ich da auch nicht viel.
Let it grow,
ist echt so. Aber Rasierpickel finde ich auch, wie du gerade schon gesagt hast, tut halt auch weh. Ja. Vor allen Dingen, wenn man dann auch nicht im Sommer dann in einem Kleidchen rumläuft, sondern wenn man irgendwie eine enge Jeans oder so anhat. Man spürt das halt einfach direkt.
Ja.
Och, und das ist halt super nervig, egal ob Sommer oder Winter. Deswegen, aber auch hier nochmal wichtig, also wie ihr Lust habt. Lasst das sprießen oder rasiert euch alles ab, wo ihr euch nicht wohlfühlt. Bei mir ist zum Beispiel, ich könnte nie ohne rasierte Achseln.
Mhm.
Ich kann es einfach nicht haben. Und zum Beispiel Beine, ehrlich gesagt, wie gesagt, so manchmal mehr, manchmal weniger. Aber macht, wie ihr wollt.
Voll. Aber um deine Frage von am Anfang.
Ja.
Nee, das war meine Frage. Ich habe die Frage mal gestellt, oder?
Kann gut sein. Ja,
Um auf die Frage von am Anfang zurückzukommen. Wir haben beide keine Ahnung, wie man sich rasiert, ohne Rasierpickelchen zu bekommen. Ich glaube, da müssen wir nochmal unsere Expertin fragen.
Ja, ich hoffe ja so ein bisschen, dass es auch so genetisch veranlagt ist, weil ich habe schon viel ausprobiert. Und ich denke so, oh, come on, da muss doch irgendwie...
Dann ist es nicht deine Schuld.
Nein, überhaupt nicht. Deswegen fragen wir dazu jetzt unsere zweite Expertin in dieser Folge, und zwar Dr. Jael Adler. Sie ist Dermatologin und Ernährungsmedizinerin aus Berlin. Sie war schon in vielen TV-Shows zu Gast, ist Keynote-Speakerin und Bestseller-Autorin. Ihr neuestes Buch Genial Vital liegt übrigens bei mir schon auf dem Nachttisch. Richtig spannend über Alterungsprozesse des Körpers und wie wir dem natürlich entgegenwirken können.
Manche Menschen neigen einfach dazu, Rasierpickelchen zu bekommen. Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man eine frische, scharfe Klinge benutzt. Sobald die stumpf wird oder rostig wird, muss man sie entsorgen. Und dann kann man mit antiseptischen, desinfizierenden Produkten vorher oder hinterher die Haut auch mal behandeln. Oder man nutzt ein Gleitprodukt, was entweder als Gleitmittel auf dem Rasierer schon aufgebracht ist oder eben eine Bodylotion, die man als Gleitmittel verwendet oder einen Rasierschaum. Oder man macht das unter der Dusche. Aber manche vertragen es wirklich tatsächlich nicht und es kommen immer wieder kleine Bakterienmengen in die aufrasierten Haarfollikel hinein und es kommt immer zur Entzündung. Dann ist die dauerhafte Haarentfernung mittels Laser zu erwägen und die funktioniert besonders dann gut, wenn man helle Haut und dunkle Haare hat. Dann kann der Laser am besten die Haarfollikel finden und erhitzen und damit das Haarwachstum dauerhaft stoppen.
Ja, helle Haut und dunkle Haare, also not for me.
Ja, same bei mir auch schwierig, aber... Ansonsten Laser, maybe I would try. Okay, nächste Frage. Sind Haare an den Brustwarzen normal und darf man sie zupfen?
Ja, Haare sind ja auch so ein vermeintlich männliches Thema. Ich finde es so witzig, wenn man drüber nachdenkt, wo Frauen eigentlich nur Haare haben sollten. Also sprich auf dem Kopf irgendwie so Augenbrauen, Wimpern und lange Haare und der Rest einfach so aalglatt. Während Männer ja dann besonders männlich wirken, wenn sie viele Haare haben und so weiter.
Auf der Brust vor allem.
Ja, und ja, eigentlich auch super überholt. Ich glaube, früher war das wirklich nochmal ein krasseres Thema. Und jetzt mittlerweile, ich meine, wir sind beide irgendwie so Ende 20 und ich finde viel entspannter auch damit wieder. Also ich würde von mir selbst behaupten, ich habe mehr Haare auf der Brust, auf meinen Brüsten als so mancher Mann. Und ich denke mir so, mir komplett egal.
Ja. Ja, das juckt mich zum Glück auch gar nicht. Auch nochmal zum Haarethema. Ich habe sehr viele Armhaare und die sind auch relativ dunkel. Mhm. Und ich wurde früher immer Affenarm genannt.
Oh mein Gott.
Aber irgendwie hat mich das damals schon gar nicht so gestört, deswegen bin ich auch froh.
Wirklich?
Ich weiß es nicht. Und ich es war ja auch mal so ein Trend, sich dann so die Arme zu rasieren. Das habe ich zum Glück auch nicht gemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, die wachsen. Ich weiß nicht, wie die danach wachsen.
Ja, ich habe das leider Gottes mal so für ein halbes Jahr, glaube ich, gemacht. Also A, bist du permanent einfach am Rasieren, weil die wachsen irgendwie noch schneller als Beinhaare nach und so mini-mini-Stoppeln. Also ganz, ganz schlimm. Und dann, wenn du schon mit den Beinen zu tun hast und dann noch mit den Armen, also wie viel Quadratmeter deines Körpers bist du dir in der Hand? Also es ist wirklich enorm so. Dann steht man wirklich eine halbe Stunde unter der Dusche.
Ja, aber hier nochmal zu sagen, also ihr Lieben, lasst es sprießen, wenn ihr wollt, rasiert alles ab, auch wenn ihr wollt, jeder wie er möchte. Aber jetzt nochmal auf die Brustwarzen und Haare zurückzukommen, habe ich tatsächlich gar nicht so und ich würde auch nicht auf die Idee kommen, die zu zupfen, weil ich glaube, dass das richtig, richtig dolle weh tut. Ich weiß nicht, hast du die schon mal gezupft?
Nee.
Also, nee. Ja, will ich mich auch nicht trauen.
Dann würde ich es, glaube ich, nur eher rasieren, aber zupfen, böse.
I don't know. Deswegen lass uns doch da auch direkt unsere Expertin Dr. Yael Adler fragen, was sie dazu sagt, ob die gezupft werden dürfen oder nicht.
Haare rund um die Brustwarzen sind durchaus normal und auf keinen Fall immer ein Zeichen für Krankheit. Dennoch gucken wir Hautärzte schon auch auf die Brust oder auch auf die Linie unter dem Nabel. Wenn da zu viele Haare sind, die auch vielleicht sehr kräftig sind, könnte das für eine Vermännlichung einer Frau sprechen. Und das passiert zum Beispiel, wenn zu viele männliche Hormone im Körper rumschwimmen, wie Testosteron oder DHEA. Aber auch das Stresshormon Cortisol kann eine Rolle spielen oder das Kopfdrüsenhormon Prolaktin. Dieser sogenannte Hirsutismus, also verstärkte Behaarung an Stellen, wo Frauen sonst keine Haare haben, und das ein bisschen so ein männliches Muster imitiert, kann also ein Hinweis sein für eine Hormonstörung, ist aber auch manchmal einfach nur eine Veranlagung und zum Beispiel bei eher mediterranen, südländischen Frauentypen verbreitet. Muss also nicht immer krankhaft sein. Ist aber ein wichtiges Indiz, zum Beispiel bei Akne und Haarausfall und fettiger Haut.
Okay, krass, das hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Nee. Also ja, gut zu wissen auf jeden Fall. Und wenn ihr euch da unsicher seid, dann lasst das auf jeden Fall einmal abklären. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Good. Next question.
Pickel während der Periode. Nächste Frage. Sollte die Haut vor und während der Periode anders gepflegt werden und worauf muss ich achten? Ja, da muss ich wirklich sagen, kann ich leider nicht so mitreden. Ich klopfe jetzt hier mal imaginär auf Holz, weil meine Haut ist zwar eigentlich immer trocken, aber wenig picklig. Höchstens mal nach einer durchzechten Nacht. Wie sieht das bei dir aus?
Ja, sehr großes, emotional aufgeladenes Thema bei mir, weil ich tatsächlich wirklich seit Teenageralter auf jeden Fall mit Pickel zu kämpfen habe. Ich habe nicht wirklich Akne, aber immer wirklich vermehrt, immer Pickel gehabt. Und bei mir war es tatsächlich wieder, also während ich die Pille genommen habe, war es ganz okay. Aber nachdem ich die Pille abgesetzt habe, da ging es dann auch nochmal richtig los. Da hatte ich dann auch wirklich richtig damit zu kämpfen. Und da war ich dann auch so, wenn ich Selfies gemacht habe, während ich die Pille noch genommen habe und da schon dachte, dass ich eine schlechte Haut habe und mir die Fotos jetzt im Nachhinein angucke, dachte ich so, boah, Sophia, warum hast du die nicht gepostet? War deine Haut voll im Glow und jetzt hast du halt einfach erst die Probleme. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen subjektiv, weil ich sehe es bei mir natürlich immer noch viel, viel schlimmer als es bei anderen. Ich knall mir natürlich dann auch, wenn ich mich richtig unwohl fühle, da Make-up drauf. Ich habe schon alle Beauty-Sachen ausprobiert. Und dann ist natürlich auch so, ich will mich nicht beschweren. Also es sind immer nur so noch ein paar Pickelchen. Und ich habe auch jetzt so langsam das Selbstbewusstsein entwickelt, einfach ungeschminkt rauszugehen. Das juckt mich halt auch alles gar nicht mehr. Aber es ist trotzdem, man fühlt sich einfach unwohl und jede oder jeder, der irgendwie mit Pickel zu kämpfen hat und dann dieses, das kann man irgendwie dann nur nachempfinden, wenn man irgendwie das auch mal gemacht hat. So, ich weiß noch, ich habe damals, als ich bei meinem Freund so zum ersten Mal geschlafen habe, da bin ich echt manchmal morgens aufgewacht und dachte so, boah, warte mal, erstmal Concealer irgendwie auf meine Pickel klatschen, bevor der aufwacht und denkt so, oh mein Gott, wie sieht sie denn aus? So, das sind so Sachen, die früher halt immer viel so in meinem Kopf durchgegangen sind. Was jetzt zum Glück nicht mehr ist, aber ja, auch bei mir ganz extrem natürlich während der Periode. Vor der Periode kann ich kann eigentlich schon immer sagen, wann ich meine Periode bekomme, weil
so meine Anzeichen,
ja, total. Und dann muss ich die halt eben, dann dauert es ein bisschen und dann ist gerade wieder gut und dann kommt schon wieder die nächste Periode. Also ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es so eine Never-Ending-Story ist.
Aber kannst du dann so, wenn du welche bekommst, so an dich halten oder musst du die bearbeiten? Weil das ist zum Beispiel bei mir, also wenn ich sie dann mal habe, so ein oder so, dann ist es so, ich kann dann denken so, nein, man soll die in Ruhe lassen und dann so, egal, wir wissen alle, dass wir den, dass ich den ausdrücken werde, also let's go.
Ja, das sind halt immer sowieso die geilsten Personen, so ein Pickelchen. Und wenn du so ein Pickelchen hast, das juckt halt wirklich niemanden. Dann sieht man ja auch einfach, dass du nur ein Pickel im Gesicht hast und das hat irgendeinen Grund und dann ist der auch bald wieder weg. Ich bin tatsächlich so, ich versuche natürlich schon, die nicht auszudrücken. Das mache ich aber meistens immer nur, wenn ich weiß, ich bin irgendwie zu Hause oder so. Weil ganz ehrlich, ich schaffe das nicht, wenn ich unterwegs bin und mich mit irgendwie Freunden treffe, auch ins Büro gehe oder so, dann werde ich auch nicht mit dem Eiterpickel rumlaufen. Also ich mache oft diese Pickelpatches drauf. Und wie gesagt, ganz ehrlich, dann knall ich mir halt auch mal Make-up drauf oder so. Aber ja, ich glaube, da könnte ich auf jeden Fall noch ein bisschen besser werden.
Dann lass doch mal hören, was unsere Expertin zu dem sensiblen Thema zu sagen hat. Sie hat bestimmt noch ein paar Tipps.
Ich hoffe.
Die Hautpflege sollte nach dem Motto erfolgen, weniger ist mehr. Dies während der Periode und auch zu anderen Zeiten. Das bedeutet, die großen Flächen nur mit Wasser reinigen und nur an den schwitzigen Arealen und an den Händen eine seifenfreie Waschsubstanz mit dem pH-Wert von ungefähr 5 verwenden. Ohne Duftstoffe, Farbstoffe, Konservierungsstoffe, Schaum und Glitzer. Synthetische Tenside auf Basis von Zucker- und Kokostensiden, die besonders mild sind, gibt es sogar im Bioladen. Eincremen nur dort, wo die Haut trocken ist und spannt. Nicht alles zumatschen, denn die Haut schafft ganz viel alleine. Und natürlich ist die Ernährung wichtig. Also auf Eisen achten, was wir Frauen oft zu wenig haben. Das muss man manchmal zuführen als Frau. Gern in Kombination mit Vitamin C, aber auch Zink, Selen, Omega-3-Fettsäuren, Vitamin D fehlen häufig. Die Schilddrüse muss geprüft werden und eine reichhaltige Pflanzenkost für eine fitte Darmflora und die Versorgung mit sekundären Pflanzenstoffen und probiotische Nahrungsmittel. Also lebendige Bakterien, zum Beispiel in fermentiertem Gemüse.
Lecker.
Das ist auf jeden Fall viel. Viel Infos. Aber das ist halt immer so schwierig, dieses weniger ist mehr. Und dann kriegt man natürlich, ich kriege auch dann total viel vorgeschlagen, hier das Antipickel-Waschgel und hier probier das aus und das aus. Und irgendwie macht man es dann doch immer. Aber tatsächlich, so zum Beispiel Eisen und so, nehme ich dann auch zu mir. Und ich schwöre auch immer so ein bisschen auf Zinksalbe.
Ja, das habe ich auch schon gehört. Ich glaube, man muss auf jeden Fall auch eine Zeit lang bei einer Routine dann bleiben. Weil ich glaube, das ist sehr verlockend, was du gerade schon meintest. Man kriegt halt auch super viel so vorgeschlagen und auch irgendwie auf Social Media nochmal irgendwelche Hacks und Tipps und so. Mhm. Und ich glaube, bis das wirklich Wirkung zeigt, musstest du halt auch eine gewisse Zeit bei einer Routine bleiben, damit die Produkte auch überhaupt die Möglichkeit haben, halt deine Haut zu bearbeiten.
Voll. Und wo wir gerade beim Thema Pickelchen sind, wir kommen auf andere Pickelchen zu sprechen. Und zwar die Pickelchen um die Brustwarze.
Mhm.
Was es eigentlich mit denen auf sich hat und ob man die ausdrücken kann. Die Frage fand ich auch richtig gut, weil ich habe die auf jeden Fall schon wahrgenommen, aber irgendwie, ich weiß gar nicht, ob Pickelchen der richtige Begriff ist. Ich habe die schon wahrgenommen, habe aber noch nie das Verlangen gehabt, die auszudrücken oder was mit denen zu machen. Du?
Also ich glaube, ausdrücken ist so generell bei sämtlichen Stellen und Dellen am Körper immer so ein bisschen problematisch, weil die haben ja auch irgendwie wahrscheinlich eine Daseinsberechtigung. Also ich muss sagen, mein Schmerzempfinden ist halt auch relativ gering, deshalb wird es mich wahrscheinlich nicht so stören, aber so generell Brustwarzenbereich ist ja eigentlich super empfindlich. Deshalb weiß ich nicht.
Würde ich
jetzt nicht so rein gewissens empfehlen.
Mein Schmerzempfinden ist richtig. Also ich würde direkt loskreischen. Deswegen, ich bin sehr gespannt auf die Antwort von unserer Expertin, weil ich überhaupt gar keine Ahnung habe.
Brustwarzen müssen geschmeidig gepflegt werden und das leisten Talgdrüsen rund um die Brustwarzen oder auch manchmal auf den Brustwarzen. Sie liefern die Hautpflegecreme für die Brustwarzen. Das heißt, die sind durchaus aktiv und wichtig und sinnvoll und unterschiedlich groß, je nach Hormonaktivität, Lebensphase und Veranlagung. Und durchaus ausdrückbar, aber das muss man nicht machen. So wie Poren ja auch mit Talg gefüllt sind, weil das die Cremetöpfchen, die Nachlieferstellen für Hautpflegefett sind. Genauso wenig muss man jetzt die Talgdrüsen im Bereich der Brustwarzen ausdrücken.
Also einfach sein lassen.
Einfach da lassen, nicht an euren Brustwarzen rumdrücken.
Wir bleiben bei den
Brüsten.
Ja. Warum schwitze ich unter den Brüsten und zwischen den Beinen so sehr? Gibt es dafür Tipps? Also wir zwei machen ja jetzt seit ein paar Monaten schon Bar zusammen. Und weißt du noch, letztens hatte ich doch diese hellblaue Hose an. Und einfach nach einer Stunde Sport sah ich wirklich aus, als hätte ich einmal in die Hose gemacht, weil ich so krass geschwitzt habe. Und ich weiß einfach noch, dass das früher überhaupt gar kein Thema war. Also ich weiß nicht, ob das ein Altersding ist oder ob ich mich besonders angestrengt habe in der Stunde. Aber das ist so crazy. Und auch im Sommer, einfach so zwischen meinen Boobs, ich weiß einfach noch, so, das war früher nie Thema und jetzt schon. Wo kommt es her? Ich verstehe es nicht.
Also zwischen den Beinen habe ich nicht und übrigens ist mir es auch nicht. Also mit der Hose ist mir auch nicht aufgefallen. Ich glaube, jeder weiß auch, dass es Schweiß ist.
Ich hoffe es.
Und also bei mir ist es auch eher unter den Brüsten, vor allem halt im Sommer ganz extrem. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, wenn du eine etwas größere Brustweite hast, also ein bisschen Oberweite meine ich. Ich glaube, dann ist halt Haut auf Haut und dann schwitzt du halt dazwischen. Deswegen, bei mir ist auch im Sommer natürlich ganz extrem zwischen und halt unter den Brüsten auch. Deswegen, ich kann auch nie, und das würde ich so gern einfach mal ohne Bustier, BH oder whatever rumlaufen. Mhm. Geht einfach nicht. Also vor allen Dingen im Sommer nicht. Ich finde es unangenehm und ich schwitze halt auch direkt. Mhm. Deswegen, ich glaube, es ist viel Haut und Haut. Und im Sommer, ich weiß noch, ich mache das immer, ich weiß nicht, ob du das auch machst oder ob das weird ist. Ich nehme mal mein T-Shirt, wenn ich zum Beispiel zu Hause laufe, dann natürlich ohne alles oben, also nicht ohne alles oben rum, sondern einfach unterm T-Shirt halt ohne BH und so. Und dann klemme ich immer mein T-Shirt zwischen, also ich hebe so meine Brust hoch, klemme mein T-Shirt dazwischen.
Oh ja, bestes Gefühl.
Ich mache das jedes Mal.
Ja.
Ja, das finde ich auch, weil das ist so der Ersatz für den BH, was ist nicht unangenehm und du schwitzt halt nicht dazwischen, du schwitzt halt ins T-Shirt.
Ja.
Ja. Das mache ich immer.
Schon ein sehr nices Gefühl.
Aber lass doch mal wieder unsere Expertin fragen, warum man ausgerechnet an so Stellen so dolle schwitzt.
Schwitzen tun manche Menschen mehr, andere weniger. Besonders häufig schwitzt man natürlich dort, wo Haut auf Haut liegt, zum Beispiel unterhalb von großen Brüsten oder im Bereich der Oberschenkel.
auch in den Leisten, in den Achseln. Schwitzen tut man zur Klimatisierung, zur Belüftung, aber auch dort, wo Duftdrüsen sind, um ein erotisches Duftmarketing zu leisten ab der Pubertät. Das heißt, mit seinen Lock-Duftstoffen mögliche Partner anzuziehen. Und das ist nicht bäh, sondern das ist die Natur. Und wenn einen das stört, weil man an einigen Stellen vielleicht stärker schwitzt, hier darauf achten, dass man die Regionen mit sauren Waschsubstanzen reinigt. Essigwasser ist auch ein guter Trick. 1 Liter Wasser mit 1 bis 2 Esslöffeln Apfelessig, um den Säureschutzmantel dort zu stabilisieren. Und Baumwollwäsche tragen, also atmungsaktiv und keine Slip-Einlagen mit Plastikfolie. Dann ist die Region gut belüftet und viele profitieren in dieser Region dann auch davon, ihr Schamhaar stehen zu lassen, denn das ist auch wie eine natürliche Klimaanlage.
Ja, da sind wir wieder bei meinem absoluten Lieblingsthema.
Ich wollte gerade sagen, Baumwollunterwäsche, das ist die Lösung für alles.
Die Lösung aller meiner Probleme, ich werde es mir merken.
Aber was ich auch, was sie auch noch gesagt hat, wegen manche schwitzen mehr, manche weniger, das ist halt auch voll so. Zum Beispiel, ich schwitze eigentlich eher weniger, aber ich werde dafür mega rot. Also mein Kopf, ich bin immer wie so eine Tomate, die da rumläuft.
Ja.
Dafür schwitze ich halt nicht so dolle.
Und wo sie es gerade gesagt hat, ich hatte so dieses Gefühl direkt in meinem Körper, dieser Gang, wenn du im Sommer läufst und deine Oberschenkel aneinander reiben. Oh mein Gott, das ist so, das würde ich gerne nicht haben. Aber ja, ist halt auch einfach ganz natürlich.
Aber da gibt es auch Tricks.
Ja, können wir vielleicht nochmal wann anders drüber sprechen.
Yes.
Ja, spannende Folge und vielen Dank euch für die ganzen Fragen.
Ja, ihr seht, es ist super wichtig, über so Fragen, die halt vermeintlich unangenehm sind oder die man halt nicht so im Freundeskreis bespricht, darüber halt offen zu reden. Und ich hoffe, dass ihr so ein paar Momente hattet, wo ihr dachtet so, oh ja, so ist es genauso. Also bei mir ist es genauso.
Und weil uns so viele Fragen von euch erreicht haben, widmen wir dem Ganzen noch eine zweite Folge. Da sind natürlich auch wieder Expertinnen dabei, da sind natürlich auch wieder wir dabei. Und ja, wir freuen uns schon drauf.
Und nochmal der Hinweis, schickt uns auf jeden Fall nicht nur eure Fragen, sondern auch Erfahrungen und Stories, wie die zum Beispiel von Susannas Kommilitonen. Slide dafür einfach in unsere DMs auf unserem Women's Health Instagram-Kanal. Und es bleibt natürlich alles anonym.
Und seid so lieb, wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet den Podcast doch gerne. Teilt die Folge mit euren Freundinnen, Kolleginnen, Eltern, Kindern oder Lebensabschnittsmenschen und folgt uns gerne, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Cheers!
Cheers!
Bye!